Radio SRF.
19 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Die Schweiz beendet den Steuerstreit mit den USA, so die Hoffnung. Wie der Bankendeal aussieht, wie er ankommt und was er für wen bedeutet, dazu unser Schwerpunkt. Dann Syrien.
The fate of this regime, it's not in its hand anymore. The regime totally depends on the will of the Iranian as well as Hezbollah.
Das Regime hat sein Schicksal nicht mehr in eigenen Händen, meint der ehemalige libanesische General Elias Hanna, eine prominente Stimme hier im Echo. Und Preisfrage, um wen geht es hier?
Es hat doch noch nie irgendwas gegeben, auch nur ansatzweise oder gerüchteweise, sie könnte hier oder dort oder das gemacht haben. Ich glaube, die ist so ehrlich und das spüren die Menschen.
Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel. Preisfrage auch, warum ist die Frau so erfolgreich? Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer. Die Schweiz und die USA sind sich einig, der Deal im Bankenstreit steht. Trotzdem erntet der Bundesrat Kritik, Dominik Meyer.
Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf verteidigt die Einigung mit den USA.
Wir haben das Beste herausgeholt, was man herausholen kann.
In einer gemeinsamen Vereinbarung ermuntern die Schweiz und die USA die Banken, auf das Angebot des US-Justizministeriums einzusteigen. Die Banken müssten dann 20, 30 oder im Maximalfall gar 50% der unversteuerten US-Vermögenswerte als Buße zahlen, je nachdem, wie spät sie sich noch auf das Geschäft mit unversteuertem Geld eingelassen haben. Wie viele Millionen oder eher Milliarden Franken Buße es insgesamt sein werden, darüber wollen heute weder Banken noch Bundesrat Schätzungen abgeben. Der Deal steht. Und das, obwohl Bundesrätin Wittmer-Schlumpf im Juni noch erklärt hatte, ohne Lex USA gehe es nicht, bei einem Nein im Parlament würden verheerende US-Klagen gegen die Banken drohen. Doch nichts geschah. Stattdessen ernten Wittmer-Schlumpf und der Gesamtbundesrat heute Kritik von rechts der Mitte.
Was ich kritisieren würde, ist, dass der Bundesrat sich schnell unter Druck setzen lässt und diesen Druck dann weitergibt.
Sagt die freisinnige Ständerätin Karin Keller-Sutter und SVP-Präsident Toni Brunner meint.
Ich habe größten Bedenken in Bezug auf die Landesregierung, wenn ich daran denke, wie im Juni eine Drohkulisse aufgebaut wurde, die sich unter keinen Umständen rechtfertigen ließ.
Evelyn Wittmer-Schlumpf weist die Vorwürfe zurück. Nach dem Nein zur Lex USA habe sie intensiv verhandelt mit Washington.
Wenn man keine Lösung gefunden hätte, dann würde es heißen, was macht eigentlich diese Finanzministerin? Jetzt haben wir eine Lösung, jetzt heißt es ja, warum ist jetzt nichts geschehen? Ja, es ist nichts geschehen, weil wir uns sehr intensiv betätigt haben.
Doch auch so sei die Situation schwieriger als mit der Lex USA. Denn nun können sich Bankmitarbeiter, Treuhänder und Anwälte vor Gericht gegen einen Teil des Deals wehren. Sie können dagegen klagen, dass Banken Daten über sie an die USA liefern. Und das sei ein Risiko, sagt Wittmer-Schlumpf.
Das Verhalten der Amerikaner, wenn dann solche Daten nicht geliefert werden, das ist natürlich noch unklar.
Sie hoffe, dass ein Gericht rasch über einen ersten Fall entscheide und so Klarheit schaffe. Gewissheit, dass jetzt ein Schlussstrich gezogen ist unter den Steuerstreit, gibt es also auch heute nicht.
Die weiteren Hürden in diesem Steuerstreit und auch die Frage nach Washington, was halten eigentlich die US-Behörden von all dem, das und mehr nach den Nachrichten mit Pascal Schmitz.
In Syrien führen die Chemiewaffenexperten der UNO heute ihre letzten Untersuchungen durch. Morgen Samstag soll das Team ausreisen. Die europäischen Großmächte sind weiter uneins, ob sie in den Konflikt eingreifen sollen. Frankreich ist weiterhin bereit, sich an einem Militärschlag gegen Syrien zu beteiligen. Präsident Hollande sagte, der Einsatz chemischer Waffen dürfe nicht ungestraft bleiben. Der deutsche Außenminister Westerwelle dagegen erklärte, sein Land werde sich nicht an einem Militärschlag beteiligen. In der Nacht hatte das britische Parlament entschieden, einen Militärschlag nicht zu unterstützen. In Ägypten ist es bei neuen Protesten der Muslimbrüder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen gekommen. In Kairo und weiteren ägyptischen Städten seien mindestens 2 Personen getötet und 36 verletzt worden, meldet das Gesundheitsministerium. Die Muslimbruderschaft hatte für heute friedliche Proteste angekündigt. Der irische Schriftsteller Seamus Heaney ist tot. Er starb im Alter von 74 Jahren nach kurzer Krankheit, wie seine Familie mitteilte. Heaney hatte 1995 den Literaturnobelpreis gewonnen. Er wurde in Nordirland geboren, lebte aber seit Jahrzehnten in Irland. In 7 Bahnhöfen der Schweiz führt die SBB das sogenannte Vier-Augen-Prinzip wieder ein, als Reaktion auf das Zugunglück Ende Juli im waadtländischen Grange-Marnon. In den 7 Bahnhöfen, darunter jener in Grange-Marnon, dürfen damit ab dem 1. Oktober Züge erst abfahren, wenn der jeweilige Fahrdienstleiter die Erlaubnis gibt. Nach Angaben der SBB sind nach dem Unglück von Grange-Marnon weitere Sicherheitsmaßnahmen in Planung. Der Zürich-Versicherungskonzern will abklären, ob Finanzchef Pierre Wauthier vor seinem Freitod unter ungerechtfertigtem Druck stand. Das Unternehmen bestätigte außerdem, dass Wauthier in seinem Abschiedsbrief über das Verhältnis zu Verwaltungsratspräsident Joe Ackermann geschrieben hatte. Weitere Details wurden nicht bekannt gegeben. Ackermann war gestern als Folge des Suizids zurückgetreten. Der Schweizer Chemiker Michael Grätzl erhält den diesjährigen Marcel Benoit-Preis. Die Übergabe findet Mitte November statt. Grätzl ist Professor für physikalische Chemie an der ETH Lausanne. Er erfand die sogenannten Grätzl-Zellen, welche eine Alternative zu herkömmlichen Solarzellen bieten. Der Schweizer Marcel Benoit-Preis wird jedes Jahr an etablierte Wissenschaftler vergeben. In Burgdorf hat das eidgenössische Schwing- und Elplerfest begonnen mit einem Umzug durch die Stadt, vorbei an mehreren tausend Zuschauerinnen und Zuschauern. Mit dabei auch Bundespräsident Ueli Maurer. Das Festgelände war am Morgen eröffnet worden, die Schwinger beginnen ihren Wettkampf morgen um 8 Uhr. Das eidgenössische Schwing- und Elplerfest ist der größte Sportanlass der Schweiz. Bis am Sonntagabend werden 250.000 Besucher erwartet. In der Fußball-Europa League trifft der FC St. Gallen in der Gruppenphase auf den spanischen FC Valencia, auf den FC Swansea aus der englischen Premier League und auf den russischen Vertreter Kuban. Der FC Thun, der zweite Schweizer Vertreter, ist der Gruppe mit Dynamo Kiew aus der Ukraine, dem belgischen Team Genk und Rapid Wien zugelost worden. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.746 Punkten, minus 0,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 14.795 Punkten, minus 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 22,95 gehandelt, der Dollar zu 93,11 Rappen. Das Wetter. Morgen scheint meist die Sonne. Im Mittelland liegt am Morgen stellenweise Nebel. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen rund 25 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 2 Kultur, SRF 4 News und der SRF Musikwelle. Hier geht es weiter mit diesen Persönlichkeiten, dem ehemaligen General Elias Hanna, der libanesische Strategieexperte und das Gleichgewicht des Schreckens, und Seamus Heaney.
Reading brought me alive and then I found that I could bring myself alive sometimes through writing.
Lesen hat mich zum Leben erweckt und erst recht das Schreiben, zum Tod des irischen Literaturnobelpreisträgers. Wegen einer Konzertübertragung gibt es die weiteren Themen bloß auf SRF 4 News und der SRF Musikwelle, nämlich Heinz Karre.
Ich kann ja schlecht aus meiner Haut, mit anderen Worten, so muss man mich nehmen, wie ich bin.
Ja, wie ist er denn? Und wie will er Economie Suisse wieder gut aufstellen? Und die deutsche Kanzlerin. Wir begeben uns auf die Suche nach der Person zwischen Angela Kasner und Frau Dr. Merkel. Zuerst aber zum Steuerstreit Schweiz-USA. Jahrzehntelang dauerte die Praxis einiger Schweizer Banken, US-Bürgern beim Steuerhinterziehen zu helfen. Jahrelang dauert jetzt schon das Hin und Her zwischen den Schweizer Banken und den USA, wie diese in den USA illegalen Geschäfte zu beheben seien und abzugelten seien. Jetzt hat man sich geeinigt, die rund 300 Schweizer Banken müssen den USA Daten liefern, um ihre Situation zu klären und einer Strafverfolgung zu entgehen. Was heißt das jetzt aus wirtschaftlicher, politischer und amerikanischer Sicht? Darüber sprachen wir in der ersten Sendung um 18 Uhr. Ich fragte zuerst Barbara Wittmer aus der Wirtschaftsredaktion, ist das jetzt der Schlussstrich unter den Steuerstreit?
Also es wird noch mindestens 2 Jahre dauern und es wird viel Arbeit geben, wahrscheinlich auch viele Rechtshändel, bis dann dieser Schlussstrich vielleicht gezogen werden kann. Die Banken, die müssen jetzt zuerst ihre Bücher nach US-Kunden durchforsten und schauen, ob es da Steuersünder hat. Sie müssen dann entscheiden, in welche Kategorie dieses Programm sie sich einreihen wollen. Dann müssen sie Daten in die USA liefern, eine Buße, unter Umständen eine happige Buße zahlen. Und auf dem Weg dorthin warten noch viele Hindernisse.
Und die wären diese Hindernisse?
Ja, die Banken müssen den USA Daten liefern, unter anderem Listen, auf denen Namen von Mitarbeitenden, von Vermögensverwaltern, von Anwälten stehen. Diese können sich wehren, die können Gerichte anrufen. Wie diese Gerichte entscheiden, ist offen. Vielleicht können dann die Banken nicht alle gewünschten Daten liefern und falls die USA nicht genügend Infos oder Daten erhalten, könnten sie die Geduld verlieren, das Programm beenden, Strafverfahren einleiten. Auch ist unklar, was genau welche Transaktionen auf die Abschleicherlisten gehören. Diese sollen den USA Informationen liefern, wohin US-Kunden allenfalls weitergezogen sind von einer Bank zur anderen. Es gibt also noch viel zu klären und zu verhandeln.
Da sind sehr viele Rechtsunsicherheiten. Oliver Washington im Bundeshaus. War es denn ein Fehler des Parlaments, dass es die Lex USA abgelehnt hat, die der Bundesrat ja wollte?
Also zunächst ist zu sagen, dass diese Rechtsunsicherheiten sicher ein Problem sind, das ist klar, und die hätten wir mit der Lex USA nicht. Ich würde zum heutigen Zeitpunkt trotzdem nicht sagen, dass es ein Fehler war, die Lex USA abzulehnen, den erinnern wir uns. Mit der Lex USA hätte das Parlament den Banken zuliebe gültiges Recht aufgeweicht und für einen Rechtsstaat ist das äußerst bedenklich. Es gibt sehr gute Gründe, den Rechtsstaat zu schützen und ausländischem Druck auch standzuhalten. Es gilt also, Verschiedenes gegeneinander abzuwägen und ob es eben richtig war, die Lex USA abzulehnen oder nicht, das können wir meines Erachtens erst dann definitiv und abschließend beurteilen, wenn diese offenen rechtlichen Fragen geklärt sind und dann wissen wir auch, ob sich der Schutz des Rechtsstaates gelohnt hat oder ob der Preis nicht vielleicht doch zu hoch war, sollten die USA nicht doch noch eine große Schweizer Bank anklagen.
Die Reaktionen jetzt, die gehen von so in den sauren Apfel beißen, es ist die Rede von harten Bedingungen bis zu Bückling, die Schweiz mache einen Bückling vor den USA, das sagte die SVP. Ist die Schweiz da tatsächlich eingeknickt?
Ich würde sagen ja und nein. Wenn wir die letzten paar Monate betrachten, dann kann man sagen, der Bundesrat ist standhaft geblieben, er ist nicht weiter eingeknickt, denn die USA haben in den letzten Monaten ihre Bedingungen nicht weiter verschärft. Das US-Programm heute und das US-Programm im Juni sind mehr oder weniger die gleichen. Anders sieht es aus, wenn wir uns vergegenwärtigen, was der Bundesrat ursprünglich wollte, noch vor anderthalb Jahren. Der Bundesrat wollte ja einen definitiven Schlussstrich, eine Globallösung mit einer globalen Buße für alle Banken und einer Zusage, einer definitiven Zusage, dass die USA keine weiteren Banken mehr anklagen. Das hat der Bundesrat nicht erreicht und vor diesem Hintergrund, also wenn wir diese langfristige Perspektive betrachten, dann muss man sagen, der Bundesrat ist eingeknickt.
Wechseln wir über den grossen Teich. Uns hört auch Beat Zoltermann in Washington zu. Beat Zoltermann, wie sehen denn die US-Behörden diesen Deal?
Die amerikanischen Behörden sind sehr froh, dass sie nun eine Lösung mit der Schweiz gefunden haben. Der Justizminister und der Chef der Steuerbehörde äußern sich beide lobend über die Schweiz und natürlich über das Programm, das nun vorliegt. Man merkt aber auch, dass es den USA nicht allein darum geht, die Probleme mit den Schweizer Banken aus der Welt zu schaffen. Ein weiteres Anliegen ist fast noch wichtiger und das ist die Abschreckung. Steuern am Fiskus vorbeischleusen, das sollen sich US-Steuerpflichtige künftig zweimal oder sagen wir besser dreimal überlegen. Die Message ist klar, wenn das Geld nicht mal in der Schweiz sicher ist, wo kann es dann noch unbehelligt parkiert werden?
Die Schweiz sei nicht wirklich einfach eingeknickt, aber doch dominiert der Eindruck, die USA erhalten eigentlich, was sie wollen, also Sieg auf der ganzen Linie.
Das würde ich so nicht sagen. Auch die Amerikaner haben nicht alles bekommen, was sie wollten. Am Anfang waren ja die Forderungen hier in Washington sehr massiv. Kundendaten, auch bei Steuerhinterziehung, rückwirkend bis 2002, egal wie, auch mit Notrecht, wenn es sein muss. Die Amerikaner bekommen jetzt zwar Geld in Form von Bußen und sie bekommen auch sehr viele Daten, die Kundendaten in einem zweiten Schritt via Amtshilfegesuch, aber ohne, dass sie die Schweizer Banken dabei zwingen, gegen Schweizer Recht zu verstoßen. Und das ist doch ein ziemliches Entgegenkommen der Amerikaner. Sie haben auch lange Geduld gehabt bei den Verhandlungen. Sie haben mit Ausnahme der Bank Wegelin keine weitere Bank angeklagt. Auch sonst hätten sie in den letzten Monaten die Daumenschrauben durchaus stärker anziehen können. denn die Schweiz war klar in der schwächeren Verhandlungsposition, weil nicht alle Banken haben sich stets korrekt verhalten, das wissen wir, aber die Amerikaner wollten offenbar ebenfalls einen Deal. Und vielleicht muss man heute sagen, sind die Amerikaner doch nicht einfach die Cowboys mit den rauchenden Colts, so wie sie in der Schweiz gerne mal dargestellt werden, sondern durchaus vernünftige, wenn auch sehr harte Verhandlungspartner.
Ja, und was heißt denn das jetzt alles für den Schweizer Bankenplatz, Barbara Wittmer?
Also es ist sicher ein wichtiger Schritt. Das Problem dieser Steuerstreit mit den USA muss gelöst werden, denn die USA sind ein wichtiger Markt für die Schweizer Banken. Der Deal mit den USA wird sicher teuer und könnte für Banken, die zu spät in das Geschäft mit den amerikanischen Steuersündern eingestiegen sind, allenfalls das Genick brechen. Auch die letzte Bank hat mittlerweile wohl begriffen, dass das Geschäft mit unversteuerten Kundengeldern eben kein Geschäft mehr ist und dass es für Banken existenzbedrohend werden kann, dass sie sich in blöde Situationen manövrieren können damit. Und mit ihrem Verhalten wurden die Banken schließlich selber zum Totengräber des Bankgeheimnisses. Sie sind ja jetzt sehr froh, wenn sie möglichst viele Daten in die USA liefern können. Offen ist nur noch, ob das Ende des Steuerstreits mit den USA dann vielleicht der Anfang von neuen Begehrlichkeiten ist und ob andere Länder auch schon bald Auskünfte über ihre Steuersünder haben möchten.
Schauen wir noch kurz auf die Bundesrätin, auf Finanzministerin Evelyn Wittbe-Schlumpf. Das ganze Geschäft hat sie ja stark forciert, hat auf Tempo gemacht. Sie hat auch gedroht, es gebe verheerende Klagen, wenn man das jetzt nicht machen würde. Banken würden ausgeknipst. Das ist nicht passiert. Und jetzt gibt's auch Kritik. Was bedeutet denn dieser Ausgang für die Bundesrätin? Wie steht sie jetzt da, Oliver Washington?
Also politisch hat Evelyn Wittmer-Schlumpf nicht sehr glücklich agiert. Mit einer Drohkulisse das Parlament unter Druck setzen, mit der Angst gleichsam zu politisieren, das ist ungeschickt und ich wäre nicht überrascht, wenn sich das nun niederschlägt in einem größeren Misstrauen des Parlaments der Finanzministerin gegenüber. Die Schweiz hat neben dem Konflikt mit den USA ja noch zahlreiche weitere Steuerkonflikte und der Bundesrat und die Finanzministerin sind dabei auch bereit, ich sag's mal so, auf diesen ausländischen Druck zu reagieren. Denken wir nur an die Diskussionen rund um die OECD, die EU und so weiter und das eben auch ganz zum Missfallen der rechtsbürgerlichen Kreise. Und es würde mich nicht überraschen, wenn der Wind hier noch etwas rauer werden würde, der Widerstand also auch etwas größer.
Das waren Inlandredaktor Oliver Washington aus der Wirtschaftsredaktion Barbara Wittmer und USA-Korrespondent Beat Soltermann. Die Amerikaner planen weiterhin einen Angriff auf Syrien, auch wenn das britische Parlament dem Vorhaben eine Absage erteilte. Aber die USA dämpfen die Erwartungen. Die Aktion werde eine Art Denkzettel für die Verwendung von Chemiewaffen sein, mehr nicht. Das könnte nur die halbe Wahrheit sein, meint der Strategieexperte und ehemalige libanesische General Elias Hanna. Philipp Schalkmann hat mit ihm gesprochen.
Was genau geschah in Ghouta letzte Woche? Steckt tatsächlich das Regime Assad hinter dem mutmaßlichen Giftgasangriff bei Damaskus? Und wenn das Regime verantwortlich ist, war Präsident Assad informiert.
Maybe a power struggle within the regime. Maybe this is a possibility.
Der Giftgasangriff war seine Kraftprobe innerhalb des syrischen Staatsapparats, der doch vor kurzem noch als monolithischer Block beschrieben wurde. Elias Hanna sieht das als eine Möglichkeit, dass Armeeoffiziere Assad die Gefolgschaft verweigerten. Sicher sei, Syrien habe sich verändert über die letzten 2 Jahre Krieg und das Regime Assad mit ihm, sagt Hanna.
All of Syria have changed, even the regime.
Hanna war libanesischer Armeegeneral und hatte Kontakte auf beide Seiten, war in seiner militärischen Karriere zu Trainings in syrischen Kasernen, aber auch in amerikanischen. Heute analysiert er das levantinische Pulverfass als Strategieexperte an der führenden Hochschule der Region, der American University in Beirut. Die Amerikaner drohen mit einer Strafaktion für den Chemiewaffeneinsatz, aber ihre Absicht reicht wohl weiter, vermutet General Hanna. Er sieht die Amerikaner beim Versuch, in diesem so komplexen Konflikt die Dynamik zu verändern, ohne sich freilich in einen neuen Bodenkrieg verwickeln zu lassen, nur mit Tomahawk-Raketen von außen. Doch was könnten gezielte Luftangriffe tatsächlich erreichen?
They are trying to degrade the capability of the regime.
Durchaus einiges, ist Hanna überzeugt. Die Amerikaner könnten Kommandoeinrichtungen von Assads Armee zerstören oder Flugplätze. Dies mit dem Ziel, nicht Assad zu stürzen, sondern ein Gleichgewicht des Schreckens zwischen Regime und Rebellen herzustellen und so die Bedingungen für eine politische Lösung zu schaffen.
I think that they are trying to create strategic balance or stalemate between both parties in order to create a political solution. Why?
Wer zu schwach ist, will nicht verhandeln. Das war die Position der Opposition bisher. Wer zu stark ist, will auch nicht verhandeln. Das war die Position Assads, sagt Hanna.
As far as we know, and the Americans are planning to keep the structure of the state.
Die Rebellen stärken und Assad schwächen, ohne dabei die Struktur des syrischen Staates zu zerstören. Das der schmale Grat, auf dem Hanna Präsident Obama wandern sieht. Seine Überzeugung, die Rebellen alleine sind unfähig, das Vakuum zu füllen, wenn Assad gestürzt würde.
If they really degrade the capabilities of the regime to a certain point when the rebels will take over, it's gonna be a huge massacre.
Es gäbe ein Massaker, wenn man das Land den Oppositionskräften in ihrer jetzigen Verfassung überließe. So schwach und zerstritten die sind, so ideologisch geprägt, auch mit Dschihadisten vom Schlage Al-Qaidas als Speerspitze. Doch wie realistisch wäre ein solches amerikanisches Vorhaben und wie riskant? Könnten die Tomahawks nicht ebenso jenen Flächenbrand entfachen in der ganzen Region, mit dem die Iraner schon jetzt öffentlich drohen? Die Risiken sieht Hanna sehr wohl. Aber die Amerikaner bemühten sich intensiv, das Terrain abzusichern.
The Americans now are trying to manage and control the post-event situation by talking to the Iranians.
Sie redeten mit den Iranern, den Saudis, den Israelis und via Iran mit der libanesischen Schiitenmiliz Hezbollah, die in Syrien an der Seite Assads kämpft. Hanna registriert die diplomatischen Aktivitäten.
Let's see what happened in the region, like Sultan Qaboos was in Iran. Jeffrey Feltman war da.
Was machte Sultan Qaboos letzte Woche in der iranischen Hauptstadt Teheran, der Herrscher von Oman, der sich in der Vergangenheit immer wieder als Vermittler zwischen den USA und Iran versuchte? Brachte er eine Botschaft aus Washington mit? Was machte Jeffrey Feltman am gleichen Ort? Jener Feltman, der zwar heute hochrangiger UNO-Diplomat ist, aber bis vor kurzem der wichtigste Mann Washingtons in der Region war, als stellvertretender Außenminister, als Gesandter in Libanon, in Israel, in Irak. Und was genau versprach der saudische Geheimdienstchef Anfang Monat bei seinem Besuch in Moskau den Russen?
How can the United States of America accommodate between its allies?
Wie kann Washington einen Ausgleich finden zwischen seinen Verbündeten im Golf, Saudi-Arabien zuvorderst, auf der Seite der Rebellen und Iran, der wichtigsten Stütze des Regimes? Das ist die Preisfrage, sagt der Beiruter Strategieexperte.
The fate of this regime is not in its hand anymore.
Sicher sei, das syrische Regime habe sein Schicksal längst nicht mehr in den eigenen Händen. Während Assads Vater und Irans Khomeini noch von gleich zu gleich verhandelten, sei Assad der Sohn nur noch der Juniorpartner auf der sogenannten Achse des Widerstands, die Iran mit Syrien und Hezbollah verbindet. Entschieden, so Hanna, wird in Teheran und bei der Hezbollah.
The regime has really been convinced that he won't be able to retake all of the Syrian lost land.
Er glaube, das syrische Regime habe inzwischen selbst eingesehen, dass es nicht mehr das ganze Land zurückerobern könne. Doch wann kommt der Umschlagspunkt, wo diese Einsicht zur politischen Bereitschaft wird? Und sind es wirklich amerikanische Bomben, die den Prozess erzwingen können? Elias Hanna bleibt vorsichtig, aber die letzten 2 Jahre warnte er stets davor, Assad, seine Armee, seine Entschlossenheit zu unterschätzen, seinen Rückhalt in Teilen der Bevölkerung. Der libanesische General warnte auch dann noch, als viele Experten selbst in westlichen Geheimdiensten schon verkündeten, der alawitische Herrscher in Damaskus werde demnächst stürzen. Nun aber sieht derselbe Hanna plötzlich eine Möglichkeit für Bewegung im Syrien-Konflikt.
Philipp Scholkmann aus Beirut. Seamus Heaney war ein nordirischer Bauernbub. Später gewann er den Nobelpreis für Literatur, hatte Lehrstühle in Harvard und Oxford. Seine Gedichte verkauften sich wie warme Semmeln, seine Lesungen waren stets ausgebucht. Heute Morgen ist er 74-jährig gestorben. Martin Aliot porträtiert den irischen Dichtervater.
Between my finger and my thumb, the squat pen rests, snug as a gun.
Zwischen Finger und Daumen ruht die gedrungene Feder, hassgenau wie ein Revolver. So beginnt das erste Gedicht in Seamus Heaneys erster Sammlung, veröffentlicht im Jahre 1966. Es beschreibt den bäuerlichen Vater beim Umstechen der Erde. Bilder aus Heaneys Kindheit, die ihn nie verließen.
Something wakened up in me through reading. I mean, reading brought me alive and then I found that I could bring myself alive sometimes through writing.
Das Lesen habe ihn zum Leben erweckt und später habe er herausgefunden, dass er auch im Schreiben lebendig wurde. Hinis Feder indessen wurde nie zum Gewehr. Er war als Nordire während des akuten Konflikts die Stimme der Menschlichkeit.
My sense of the thing is that I feel both sides of the thing very clearly, you know. I can understand the stasis of the North immensely, because I grew up in it. Every part of me is entirely, you know, almost every part of me is riddled with it, you know.
Er könne beide Seiten verstehen, sagte er dem irischen Radio damals. Er könne den Stillstand verstehen, denn sein ganzes Wesen sei davon durchdrungen. Und so wurde die Nacherzählung des Schicksals von Philoktetes im Trojanischen Krieg zur Metapher für Nordirland. Der stinkende, schwärende Fuß des ausgesetzten Griechen, dessen Bogen für den Fall Trojas unabdingbar ist, erzählt in eleganten Versen.
Human beings suffer. They torture one another. They get hurt and get hard. No poem or play or song can fully right a wrong inflicted and endured.
Menschen leiden und quälen einander. Kein Gedicht kann das Unrecht tilgen.
History says, don't hope on this side of the grave. But then, once in a lifetime, the longed for tidal wave of justice can rise up and hope and history rhyme.
Die Geschichte lehrt hienieden nicht zu hoffen, doch in Sternstunden steigt die Flutwelle der Gerechtigkeit auf. Dann reimen sich Hoffnung und Geschichte. Und so trauert Irland heute um seine Stimme und seinen väterlichen Beschützer. Radioprogramme wurden über den Haufen geworfen. Der Staatspräsident, selbst ein Dichter und Freund, rühmte Heaneys Beitrag zur Republik des Geistes, des Gewissens und der Menschlichkeit. Premierminister Enda Kenny nannte ihn den Hüter unserer Sprache, unserer Sitten und dessen, was uns ausmacht. Denn Seamus Heaney war nicht allein klug, belesen, geistreich und warm. Er wurde, wie der Dichter Theo Dorgan sich heute erinnerte, geliebt. Dorgan erzählte am irischen Radio von gemeinsamen Lesungen.
And people just beamed at him, because in some mysterious way he was all that is best in us. He had, I think, more than any other poet I've ever met, genuine humility.
Die Leute strahlten ihn an. In rätselhafter Weise verkörperte er das Beste in uns. Und er war durchdrungen, mehr als jeder andere Dichter, von echter Demut.
Martin Aliot über Seamus Heaney. Der irische Dichter ist heute gestorben. Inzwischen ist es 19.27 Uhr geworden. Hier im Echo der Zeit geht es weiter mit Heinz Karrer und seinem neuen Job bei Economy Suisse und Angela Merkel und wie sich die deutsche Kanzlerin oben hält. Heinz Karrer soll es richten. Der neue Präsident soll den Wirtschaftsdachverband Economy Suisse wieder auf Vordermann bringen. Der steckt nämlich nach der heftigen Niederlage in der Abzockerabstimmung und dem Abgang von Präsident und Direktor in der Krise. Die Erwartungen an Karrer sind groß. Das hat Klaus Bonanomi an der Economy Suisse-Tagung in Lausanne erfahren.
Der neue Kapitän, der das Schiff der Schweizer Wirtschaft wieder auf Kurs bringen soll. Dieses Bild zeichnet der Direktor der Genfer Seeschifffahrtsgesellschaft, Luc Antoine Baeny. Dabei müsse er die unterschiedlichen Interessen von Banken, Groß- und Kleinunternehmen oder der Tourismusindustrie unter einen Hut bringen. Eine große Herausforderung. Das sieht auch Economy Suisse Vorstandsmitglied Rolf Hartl ähnlich.
Es geht darum, aus Economy Suisse wieder einen schlagkräftigen und geeinten Verband zu machen, der die Interessen der Wirtschaft, dort wo sie tatsächlich gemeinsam sind, mit geeinter Stimme zum Tragen bringt.
Für die Berner Unternehmerin Sandra von Mai-Granelli ist nun in erster Linie Sozialkompetenz gefragt.
Er ist ein Manager, der mit allen Leuten umgehen kann, der zuhört, der nach Lösungen sucht und der auch bodenständig sein wird.
Und Claudine Esseva, die Generalsekretärin der FDP-Frauen, hofft darauf, dass der neue Präsident ein besseres Bild abgibt beim Publikum.
Ich erwarte, dass er voran zeigt, dass die Wirtschaft nicht irgendein böses Monster ist, dass das alles Abzocker sind. Ich hoffe aber auch sehr, dass die Economy Suisse die natürlich auch Themen wie der Vereinbarkeit von Familie, Beruf, wie sich unser Berufsalltag gestaltet, annimmt und dort gemeinsame Nenner sucht.
Vordenken, neue Themen anpacken also. Nein, meint Gerold Bührer. Er solle sich auf die Kernthemen zurückbesinnen, gibt Bührer seinem Nachfolger mit auf den Weg.
Der Dachverband muss sich auf die zentralen Themen konzentrieren, sei es Außenwirtschaft, Finanz-, Steuer-, Bildungspolitik. Und es ist wichtig, dass er an der Innenfront diese Kontakte ausreichend pflegt. Das ist sehr zeitabsorbierend, aber dann wird diese Geschlossenheit in den Kernthemen realisiert werden können.
Ruhe an der Innenfront schaffen, das sei wichtig. Da stimmt auch Rolf Hartl zu, doch das genüge nicht.
Angesichts all dieser Volksinitiativen, über die es abzustimmen gilt, ist es richtig, dass der Präsident von Economy Suisse ein politisches Gespür hat und auch über ein sehr gutes Netzwerk in Bundesbern verfügt.
Er hat also ein dickes Pflichtenheft, der neue Präsident von Economy Suisse, und viel Arbeit in Bundesbern und am Verbandshauptsitz in Zürich.
Viele Wünsche an den neuen Economy Suisse-Chef Heinz Karrer. Wie er die erfüllen will, wollte Wirtschaftsdoktor Philipp Meyer direkt von ihm herausfinden.
Ein Vordenker sollen sie sein, ein Mittler, ein Aushängeschild, ein guter Lobbyist. Wie bringt man das alles unter einen Hut?
Das ist meine große Erwartungshaltung, selbstverständlich. Aber ich bin mir natürlich dessen bewusst, dass es eine extrem schwierige Aufgabe ist. Ich zähle natürlich wirklich auf ein breites Kollegium, das extrem erfahren ist, große Kompetenzen hat und auch die Geschäftsstelle. Von daher bin ich ganz zuversichtlich, dass mir das gelingen wird.
Die Ausrichtung ändern, Konzentration aufs Kerngeschäft, war vor allem auch die Botschaft, wo steuert der Verband mit Ihnen als neuem Präsidenten hin?
Man hat in diesem Sommer im Vorstand, und ich war ja bereits im Vorstand auch, sehr intensiv darüber diskutiert. Unter anderem auch, dass wir, wenn wir zurückblicken, über extrem vieles eine Meinung bezogen hatten, möglicherweise über zu vieles. Und das bedeutet ja meistens auch so, dass man eher Kraft verliert bei Positionen, bei Botschaften, auch in Bezug auf die Bereitschaft, in Tiefe zu gehen, bei Dossiers. Und das ist eine der Konsequenzen. Wir glauben, wir müssen uns stärker fokussieren auf spezifische Themen und halt das eine oder andere Thema auf eine andere Art lösen.
Heute war sehr oft das Wort Wirtschaftselite zu hören, immer wieder mal auch in den Vorträgen. Sie möchten als Verband weniger abgehoben wirken. Wie soll das funktionieren?
Ich glaube, das ist eines der ganz, ganz wichtigen Themen, Wirtschaftselite. Es geht ja letztendlich vielleicht um Menschen, die eine spezielle Verantwortung in der Wirtschaft tragen. Aber Wirtschaft ist die Schweiz. Wir alle profitieren enorm, dass wir eine gute, funktionierende Wirtschaft haben. Ich glaube, auch man sollte dankbar sein, dass es Leute gibt, die sich engagieren, die sich auch exponieren, die Verantwortung tragen. Ich bin der Meinung, wir haben 95% der verantwortlichen Personen in der Wirtschaft. Die bemühen sich wahnsinnig, die arbeiten sehr viel und man sollte vielleicht noch mehr darüber sprechen, was die leisten.
Nun nehmen wir ein konkretes Beispiel. Hans Hess hat in einer Zeitung gesagt, ihre Abfindung bei Economy Suisse reiche nicht zum Leben. Eine andere Zeitung hat geschrieben, die sei um 300.000 Franken rum. Wie wollen Sie beispielsweise jetzt einem Arbeiter ein nötiges Nein zur 1:12-Initiative erklären?
Der Betrag ist falsch, er ist auch deutlich zu hoch. Ich habe ein 50%-Mandat und ich werde deutlich weniger verdienen, auch in Relation zu diesen 50%, als ich bisher verdient habe. Muss auch gleichzeitig sagen, dieser deutlich tiefere Betrag als 300.000, das ist ein großer Betrag. Dessen bin ich mir bewusst und ich bin auch sehr dankbar dafür und ich bin insofern auch privilegiert.
Sie haben nicht gesagt, wie Sie dem Arbeiter das erklären?
Genau darüber. Ich glaube, wenn wir schauen, dass es in Unternehmen 100 Mitarbeitende gibt, ist es vielfach so, wer etwas mehr Verantwortung trägt, der hat auch etwas mehr Lohn. Und wenn Sie in einem Unternehmen sind, wir kennen das ja bei uns bei der Axpo, sind etwa 4.000, 5.000 Mitarbeiter da, führt das automatisch dazu, dass natürlich nächste Stufen einen höheren Lohn haben. Der Punkt ist, es ist insbesondere eine Frage des Maßes. Es versteht niemand, wenn die nächsthöhere Stufe einen doppelt so hohen Lohn hat. Es sind vielleicht 20%, vielleicht mit einem variablen Anteil. Und darüber muss man mehr diskutieren.
Sie müssen als Präsident einen zerstrittenen Verband kitten, die Reihen schließen. Sie haben gesagt, Sie wollen auf den Uhrenverband zugehen. Wie wollen Sie das machen?
Es gibt unterschiedliche Interessen in einzelnen Themen und der mögliche Austritt vom Uhrenverband ist ein ganz spezielles Thema. Ich mache das genauso, wie ich funktioniere. Ich werde auf die Verantwortung des Uhrenverbandes zugehen. Mich interessiert zu verstehen, was ist falsch gelaufen? Wo ist materiell der Dissens gewesen bei dieser Swissness-Thematik? Was hat man vielleicht kommunikativ falsch begangen? Wenn wir Fehler gemacht haben, dann werde ich mich entschuldigen. Ich war Teil von Economy Suisse bisher und vor allem muss man vielleicht auch herausfinden, wie man inskünftig mit möglichen in solchen Situationen umgeht, weil das wird mit Sicherheit wiederkommen.
Heinz Karrer, Rudolf Werle ist nach einem Jahr gleich wieder gegangen. Wieso tun Sie sich das eigentlich an?
Diese Frage hat mir wirklich noch niemand gestellt. Alle haben mir gesagt, sie fänden das extrem spannend und super, dass ich das mache. Deshalb freue ich mich auf diese Aufgabe.
Eine der mächtigsten Frauen der Welt möchte das auch bleiben, Kanzlerin Angela Merkel. Die Deutschen entscheiden in 3 Wochen, ob sie das wollen oder nicht. Wenn Angela Merkel schlaflose Nächte hat, dann kaum, weil sie fürchtet, die Wahl zu verlieren, eher wegen all der Termine. Angela Merkel gilt als eine Frau ohne Eigenschaften, spröde, eine mäßige Rednerin. Viele sagen, sie wüssten eigentlich gar nicht, wofür sie stehe, was sie antreibe. Was macht den Erfolg der deutschen Kanzlerin Angela Merkel? Kasper Selk suchte eine Antwort.
Ein bisschen Oper, ein bisschen Zauberflöte, offeriert von der Opernliebhaberin Angela Merkel. Im großen Saal der Störtebecker Brauerei in Stralsund hält sie Anfang Februar ihren traditionellen Neujahrsempfang. Nicht als Bundeskanzlerin, sondern als die Bundestagsabgeordnete, die sie auch ist, als die sie auch gewählt werden muss. Hier oben an der Ostsee in Vorpommern hat sie ihren Wahlkreis.
Ja, sehr verehrte Gäste, ich darf Sie jetzt auch begrüßen, ganz herzlich zu dem Neujahrsempfang.
Es folgt ihre Rede an Parteifreunde und viele andere geladene Gäste. Sie hat ein Manuskript, redet aber größtenteils frei über das, was man erreicht hat. Niedrige Arbeitslosigkeit, eine Wirtschaft, die brummt, den Euro und seine Probleme. Aber auch darüber, dass noch sehr viel bewältigt werden müsse. Nach der Rede geht sie im Saal von Tisch zu Tisch, setzt sich zu diesen, zu jenen, plaudert mit den Leuten. Wenn sie hier in ihren Wahlkreis kommt, ist sie nur die Bundestagsabgeordnete Frau Dr. Merkel. Sie kommt ohne ihre ganze Entourage, sie will mit den Leuten hier reden. Am längsten sitzt sie beim Geschäftsführer der pleitebedrohten Volkswerft, dem größten Arbeitgeber hier in der Stadt. Deren Geschäftsführer Axel Schulz hat immer wieder Kontakt mit ihr. Ich frage ihn, was diese Frau denn ausmache.
Ich glaube, das Wesentliche ist, sie kann sehr gut zuhören, strukturieren und abstrahieren und dann auch sehr pragmatisch Lösungen schaffen. Und das schätzen wir auch an ihr.
Das hört man immer wieder. Die gelernte Physikerin, welche Probleme ganz präzise und systematisch angehe, sie in Teilprobleme zerlege und die dann Schritt für Schritt zu bewältigen suche. Ulrike Holtmann ist auch hier. Sie ist Chefreporterin der Antenne Mecklenburg-Vorpommern. Sie begleitet Merkel häufig, wenn sie hier oben in ihrem Wahlkreis unterwegs ist. Was macht den Erfolg dieser eigentlich doch wenig charismatischen Frau aus?
Ich glaube, sie ist von Grund auf ehrlich und das merkt man. Also es hat doch noch nie irgendwas gegeben, auch nur ansatzweise oder gerüchteweise, sie könnte hier oder dort oder das gemacht haben. Ich glaube, die ist so ehrlich und das spüren die Menschen.
Ehrlich, unverstellt, völlig uneitel. Auch das macht die Merkel neben ihrer analytischen Intelligenz aus. Links und rechts von ihr kippen die von Guttenbergs und Wulffs und Röttgens um, weil sie sich zu sehr verbogen, zu sehr in Szene gesetzt haben. In der Mitte steht sie stabil, macht kaum Fehler, unterlässt jede Pose. Das hat unter anderem mit ihrer Herkunft zu tun. Sie wuchs in Templin, seinerzeit DDR, auf, südlich von Stralsund. Genauer, sie wuchs außerhalb von Templin auf, im Waldhof. Ein Brunnen plätschert auf diesem großen Landgut. Hier war zur Jugendzeit von Angela Kasner, wie sie damals hieß, ein evangelisches Priesterkolleg, das ihr Vater leitete. Und das Gut, der Hof, diente als Heim für geistig Behinderte. Das tut es heute noch. Rechts des plätschernden Brunnens ein stattlicher Bau, das frühere Kolleg, links das zweistöckige Wohnhaus, in welchem Angela Kasner aufwuchs. Sie ging drüben im Städtchen Templin zur Schule. Sie war dort eine von außerhalb. Und sie gehörte auch sonst nicht ganz dazu in der DDR. Sie, ihre Eltern, waren natürlich streng evangelisch und damit suspekt, keine Parteigänger. Wenn du weiterkommen willst in diesem System, musst du besser sein als die anderen, sagten ihre Eltern und das beherzigte sie. Sie war äußerst fleißig, wurde zur Musterschülerin. Nur so war es ihr möglich, später Physik zu studieren, zu doktorieren. All das hat sie wohl geprägt, speziell ihre Arbeit als Physikerin, sagt sie selber, mit Blick auf die Probleme, die sie heute lösen muss.
Man musste immer einen Schritt gehen und dann wieder schauen, was hat das bewirkt und was ist das nächste Problem. Und das ist so, wenn man eine Herausforderung zu bewältigen hat, die es vorher so noch nicht gab.
Gemeint etwa das Problem mit dem Euro. Ihre präzise Sachkenntnis auf vielen Gebieten, ihre Fähigkeit, Probleme genau zu erfassen, macht nicht nur ihren Gegnern zu schaffen.
Wenn man sie unterschätzt, hat man verloren. Sie ist immer sehr, sehr gut vorbereitet. Sie weiß über alle Details Bescheid. Und das zwingt zu höchster Sachkunde, wenn man mit ihr eine inhaltliche Diskussion führt.
Sagt etwa CSU-Chef Seehofer gegenüber dem ZDF. Sie ist gescheit, gut informiert, sehr systematisch, unprätentiös. Sie hat kein wirkliches Charisma, eine sehr nüchterne Person und sie ist absolut nicht eitel.
Ich persönlich fühle mich ja nicht immer, dass ich Kanzlerin bin. Also wenn ich da im Kochtopf rühre, da sage ich ja nicht, die Kanzlerin rührt jetzt im Kochtopf oder so.
Aber wofür steht die Frau? Sie war mal für die Wehrpflicht, dann hob sie die auf. Sie war mal für eine Verlängerung der Atomkraft, dann verkürzte sie die. Sie war gegen die Homo-Ehe, dann dafür. Gegen Mindestlöhne, dann nicht mehr. Der frühere CDU-Politiker Jörg Schönbohm im ZDF.
Die Partei sehnt sich danach, geführt zu werden, inhaltlich. Und dafür hat sie keine Zeit mehr und hat vielleicht auch keinen Sinn.
Kein Sinn für inhaltliche Führung, vielleicht. Aber sicher Sinn für die richtige taktische Ausrichtung der Partei. Wie beim letzten Mal besetzt Merkel auch bei dieser Bundestagswahl wieder Positionen der Gegner und schwächt damit SPD und Grüne. Mindestlohn, Atomkraft, Homo-Ehe. Eine Physikerin der Macht wird sie immer wieder genannt. Sie ist jedenfalls sicher eine Frau, die keine großen Visionen hat, aber sehr genau berechnet, wo welche Hebel anzusetzen sind, wenn man Politik macht.
Angela Merkel im Porträt von Deutschlandkorrespondent Kasper Selk. Dieses und vieles mehr, nämlich Reportagen, Gespräche, Analysen, finden sich in unserem Dossier zur Deutschlandwahl auf srf.ch. Und in den USA tut sich was. Das hat wohl damit zu tun, dass die UNO-Inspektoren ihre Arbeit in Syrien beendet haben. Sie haben ja dort den Einsatz von Giftgas untersucht. Jetzt hat vor kurzem US-Außenminister John Kerry sich an die Medien gewandt mit Neuigkeiten. Bert Soltermann in Washington, was hat er denn gesagt?
Er hat mehr oder weniger ein vierseitiges Analysepapier vorgestellt. Darin ist festgehalten, was genau passiert ist bei diesem Giftgaseinsatz vom 21. August. In diesem Papier, und Außenminister Kerry hat das auch mündlich vorgetragen, sieht man eben, dass nach Ansicht des amerikanischen Geheimdienstes die Regierung von Assad dahinter steckt. Es wird aufgezeigt, woher die Raketen mit dem Giftgas gekommen sind, wie das Ganze vorbereitet worden ist, wer danach involviert gewesen ist, wie verhindert worden ist, dass Beweise erhalten bleiben etc. Das ist alles dort aufgeführt. Und John Kerry hat unter anderem auch das hier gesagt.
Our intelligence community has carefully reviewed and re-reviewed information regarding this attack. And I will tell you, it has done so more than mindful of the Iraq experience. We will not repeat that moment.
Die amerikanischen Geheimdienste hätten den Sachverhalt genauestens überprüft und sie hätten alles unternommen, damit die Irak-Geschichte sich nicht wiederhole. Die Irak-Geschichte, wir erinnern uns, als man in den Krieg zog und es gab eigentlich gar nicht einen Grund, in den Krieg zu ziehen, wie man dann später herausgefunden hat. Also es ging John Kerry primär darum, nochmals ganz klar zu machen, dass da wirklich etwas passiert ist, dass das Assad-Regime dahinter steckt. Allerdings konnte er auch nicht sagen, dass es Assad selber war, der dahinter steckt. Aber zumindest das Regime ist nach Ansicht der Amerikaner schuld an der ganzen Sache.
Und was heißt das jetzt für eine Intervention der USA in Syrien, eine allfällige?
Es heißt, dass Obama sich frei entscheiden wolle. Kerry hat gesagt, er schätze die Unterstützung der verschiedenen Freunde von Amerika, aber es sei klar, dass die Amerikaner hier selber entscheiden würden, auch den eigenen Zeitplan festlegen würden. Sie müssten nicht auf einen UNO-Bericht warten, weil in diesem UNO-Bericht lediglich stehen würde, dass eben Giftgas eingesetzt worden ist, aber das sei für die Amerikaner eh klar. Und das heißt auch, dass vermutlich ein militärischer Angriff kurz bevorsteht. Schritt. Man weiß nicht genau wann, das wurde nicht gesagt, aber es soll ein gezielter Militärangriff sein. Und es geht, Kerry, eben darum zu sagen, dass die USA eben auch alleine aktiv werden, selbst wenn alle anderen auf der Welt eben nicht mitmachen würden.
Das waren Informationen direkt aus Washington von unserem USA-Korrespondenten Beat Zoltermann zu US-Außenminister John Kerry, der sich vor kurzem an die Medien gewandt hat. Damit sind wir am Ende dieser Sendung. Verantwortlich für das Echo der Zeit Marcel Jecke, für die Nachrichten Thomas Fuchs, am Mikrofon Simon Fatzer.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.